Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Mit diesem Wochenspruch aus Matthäus 20, Vers 28 grüßen wir einander und alle an den Bildschirmen in diesem Gottesdienst, den wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern. Dieser Spruch ist aber auch gleichzeitig der letzte Vers aus dem heutigen Predigttext in Markus 10, Vers 45. Es geht um das wahre Dienen. Was hat Jesus für uns getan? Wie hat er uns gedient? Das bedenken wir heute. Lasst uns zu Beginn miteinander beten. Wir sind gekommen an diesem Morgen, so wie wir sind, mit den schmerzenden Enttäuschungen der letzten Tage, mit den wundgeschlagenen Hoffnungen unseres Lebens, mit verborgenen Wünschen und geheimer Sehnsucht, mit uneingestandener Angst vor dem Versagen oder mit ungeklärter Furcht im Blick auf die Zukunft. Wir sind gekommen und bringen unsere Erwartungen mit nach einem Wort, das uns im Innersten treffen möchte, nach einem Beispiel, das uns nachahmenswert erscheint, nach einem Hinweis, der unsere Lage klären könnte, nach einem Satz, der innere Sperren bei uns löst, nach einem Ausblick, der uns in den Alltag begleitet, damit wir dir und unseren Mitmenschen dienen können. Segne deine weltweite Christenheit heute und segne uns in diesem Gottesdienst. Amen. Wir singen das Lied 77, Welch ein Freund ist unser Jesus, die Strophen 1 bis 3. Wir hören jetzt die Schriftlesung, und zwar ist das heute Psalm 130. Wir hören ihn erst auf Deutsch, nach der doch bekannteren Luther-Übersetzung und danach auf Persisch. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden.
ای خداوند، از گرداب غم نزد تو فریاد برمی آورم. خداوندا، صدای مرا بشنو و به ناله ام گوش فراده. ای خداوند، اگر تو گناهان ما را به نظر آوری، کیست که بتواند تبرئه شود؟ اما تو گناهان ما را می بخشی، پس تو را گرامی می داریم و از تو اطاعت می کنیم. ما بی صبرانه منتظر خداوند هستیم و به وعده‌ای که داده است امید بسته ایم. آری، من منتظر خداوند هستم، پیش از نگهبانانی که منتظر دمیدن صبح هستند. آری، پیش از نگهبانانی که منتظر دمیدن صبح هستند. ای اسرائیل، به خداوند امیدوار باش، زیرا محبت او عظیم است. اوست که میتواند ما را نجات فراوان بخشد. خداوند اسرائیل را از همه گناهانش نجات خواهد داد.
In Hamburg haben ja die Ferien angefangen. Das sieht man irgendwie immer gleich bei uns, dass dann weniger Kinder da sind. Aber die, die da sind, können jetzt gerne nach unten gehen und haben dort auch ein Programm. Danke an die, die das heute gestalten. Und wir singen jetzt das Lied 330, Du hast Erbarmen, und danach hören wir auf den Predigttext. Thank you.
Ich lese aus Markus 10, die Verse 35 bis 45. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten zu Jesus und sagten zu ihm: Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Jesus fragte sie: Was möchtet ihr denn? Was soll ich für euch tun? Sie antworteten: Lass uns neben dir sitzen, wenn du in deiner Herrlichkeit regieren wirst. Einen rechts von dir, den anderen links. Aber Jesus sagte zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den Becher austrinken, den ich austrinke? Oder könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie erwiderten: Das können wir. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet tatsächlich den Becher austrinken, den ich austrinke. Und ihr werdet die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde. Aber ich habe nicht zu entscheiden, wer rechts oder links von mir sitzt. Dort werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat. Die anderen 10 hörten das Gespräch mit an und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus auch sie herbei und sagte zu ihnen: Ihr wisst, diejenigen, die als Herrscher der Völker gelten, unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Aber bei euch ist das nicht so, sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll der Diener von allen sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Amen.
Ja, in dem Lied eben hat man gemerkt, dass es manchmal ganz gut wäre, wenn man doch Noten hätte. Und wir nicht versuchen, den Text der Strophe zu singen zur Melodie des Refrains. Wir singen jetzt gemeinsam vor der Predigt das Lied 328, Herr, dein Name sei erhöht.
Heilige uns durch deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, was für einen inhaltsschweren Bibeltext haben wir gehört. Inhaltsreich. Bedeutungsvoller Moment. Jesus im Gespräch mit seinen Schülern. Die Zebedäus-Söhne wollen mit Jesus herrschen. Und die anderen ärgern sich darüber, dass die schon wieder was wollen. Und Jesus reagiert mit unendlicher Geduld. Am Ende des Abschnitts spricht er von seinem Messiasdienst. Der Menschensohn ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Bei diesem schweren Bibeltext finde ich, wir folgen am besten dem Bibeltext in einer Nacherzählung. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er geht den anderen sogar voran. Und alle, die dabei waren, heißt es bei Markus, wunderten sich. Jesus zuerst. Weiß gar nicht, wie viele hinterherkommen. Jesus geht hinein ins Leiden und ins Kreuz. Und die Jünger folgen ihm, und es heißt ausdrücklich, mit Angst. Dreimal hat Jesus ihnen sein Leiden und Sterben angekündigt und auch, dass er nach 3 Tagen auferstehen wird. Markus berichtet es so. Und er betont, die Schüler, die Jünger, die Nachfolger von Jesus entsetzten sich, sie fürchteten sich, was auf sie zukommen wird. Da kommen also die Söhne des Zebedäus mit ihrer Bitte. Sie möchten zur Rechten und zur Linken Jesu sitzen. Wenn er kommt, in der Herrlichkeit, also wenn sein Reich beginnt, wenn Gottes Reich beginnt hier auf Erden, neuer Himmel, neue Schöpfung, dann wollen sie mitregieren, mitherrschen. Nicht in dieser Zeit, wo Jesus noch in Niedrigkeit da ist, in Verborgenheit. Aber dann möchten die Zebedäus-Söhne mitregieren, ganz auf seiner Seite. Wie so auf dem berühmten Abendmahlsgemälde von Leonardo da Vinci, Jesus in der Mitte und links und rechts, Jakobus und Johannes, ganz in der Mitte. Was die anderen Schüler dabei gedacht haben, erfahren wir später. Die beiden Brüder wollen ganz nah dabei sein, Anteil haben an der Herrlichkeit, Anteil haben an der Macht, Anteil haben, wenn es endlich losgeht im Reich Gottes. Liebe Gemeinde, was ist eigentlich falsch an dieser Bitte? Gibt doch herausragende Dienste, die Menschen leisten für die Gemeinde, für die Allgemeinheit, für einzelne Menschen. Darf man sich nicht auf Lohn freuen? So ein bisschen schon danach schielen? Oder denken Sie, Leiden und Sterben? Kündigt Jesus an, das ist ja furchtbar, das ist ja schrecklich. Nur schnell durch und dann werden wir regieren und herrschen in der Majestät des Herrn über Himmel und Erde. Und dann wird regiert über die ganze Welt. Wollen Sie damit vielleicht Ihre Angst bekämpfen? Nur schnell durch? Jesus, finde ich, reagiert ganz sachlich und nüchtern. Auch deutlich, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Jesus versucht in 2 Bildern ihnen deutlich zu machen, was jetzt kommt, was jetzt bevorsteht. Er spricht von einem Becher, den er austrinken muss, Und von einer Flut, wir könnten auch sagen, von einer Taufe, mit der er untergetaucht wird, verurteilt und sterben wird, wo er untergeht. Spricht Jesus deshalb in Bildern? Weil das, was hier angesprochen, ja fast nur angedeutet wird, so groß, so unfasslich, so schwer, so tief ist, dass man es von jetzt auf gleich gar nicht verstehen kann? Zwei Bilder für Sterben und Tod mit einer ganz großen Tiefe. Und ich kann es auch nur andeuten. Menschen vor Gott werden schuldig, fromme und nicht fromme. Aber den Becher der Schuld, den trinkt Jesus aus. Was hier auf Erden geschieht, im Kleinen, im Großen, im Verborgenen und offenbar, bewusst, nicht bewusst, das alles nimmt Jesus auf sich und lässt sich von Wasserwogen verschlingen. Jesus nimmt den Schuldbecher an und Jesus nimmt die Todestaufe an, damit Schuld beseitigt, endgültig weg ist und Unrecht beendet ist. Mit den beiden Bildern versucht Jesus, das Brüderpaar zu überzeugen, klar zu machen, was jetzt dran ist, was jetzt bevorsteht, worum es eigentlich geht. Es ist nicht leicht, das zu verstehen. Noch heute suchen wir Wege zum Kreuz, um das alles zu verstehen. Wer sagt das richtig, was da passiert? Wir suchen bis heute zu verstehen, was passiert ist. Warum wir da so ein schlimmes Kreuz haben, so einen schlimmen Tod am Kreuz. Es ist doch eigentlich eine wichtige Frage. Wie kommt das Reich Gottes zu uns? Wann fängt das denn an und wie fängt das an, wenn Gott alles in allem regiert und es kein Böses und kein Leid und keine Tränen und keine Kriege mehr gibt? Das ist es doch, das Ziel, das Eigentliche. Und wie fängt das an? Können wir Menschen es herbeischaffen? Manchmal wollen wir es ja. Im Gebet, das Jesus seine Schüler lehrt, uns gelehrt hat, ist es eine Bitte an Gott. Dein Reich komme. Zu uns komme dein Reich. Ja, wir können auch etwas tun. Kommt ja im Vaterunser vor. Wir können auch etwas tun. Andern vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Nur von Gewalt ist keine Rede. Bei Jesus sein, auch wenn er ins Leiden geht, mit ihm leiden, mit Menschen leiden, bei Menschen sein, die in Not sind, im Namen Jesu, in seiner Kraft, helfend dabei sein. Nach dem Bibelwort, nach den Bildworten vom Schuldbecher und von der Todestaufe, kommt die erstaunliche Antwort der Zebedäus-Söhne. Ja, das können wir. Das können wir. Ist das Kühnheit? Ist das Mut? Oder ist das einfach unwissend, überheblich? Wissen Sie, worauf Sie sich einlassen? Wir erfahren es nicht. Und ich habe eine Ahnung. Wir sollen selber eine Antwort darauf finden, wie wir damit umgehen. Wir sollen eine eigene Antwort finden auf diese Frage. Können wir das? Jesus nachfolgen, auch wenn es Mühe kostet? Bei Jesus sein, auch wenn es gar keine Vorteile bringt? Sich zu Jesus bekennen, auch wenn es Mut kostet und Kraft? Bei Jesus sein, auch in seinem Leiden, weil es für alle Menschen eine Bedeutung hat, dieses Sterben Jesu, für alle Menschen und darum auch für uns. Und uns ja dem Reich Gottes näher bringt. Das können wir, sagen Jakobus und Johannes. Denken Sie daran, was das Leiden an der Seite Jesu einbringt? Was am Ende dabei herauskommt? Ganz moderner Gedanke. Aber wir sind nicht Ihre Richter. Wir wollen sogar mit der Möglichkeit rechnen, dass Sie das ernst gemeint haben. So wie wir ja auch manchmal manches großspurig sagen und versprechen und hinterher haben wir so unsere Mühen mit dem, was wir so gesagt haben. Manchmal sind wir in Worten ganz groß und die Taten bleiben dann doch sehr bescheiden. So wie bei Petrus. Jesus sagt allen beim letzten Mal, ihr werdet euch von mir abwenden. Und Petrus aufgebracht. Und wenn sich alle von dir abwenden, ich nicht. Und später im Hof des Priesters, wir kennen die Geschichte, fehlte ihm Kraft und Mut, vor einer einfachen Frau sich zu Jesus zu bekennen. Er ging hinaus und weinte. Und Jesus hat ihn dafür nicht verurteilt. Wir wissen, dass einer der beiden, Jakobus, tatsächlich sterben musste wegen seines Bekenntnisses zu Jesus. Nach diesem Gespräch an der Seite Jesu sind die übrigen Schüler sehr aufgebracht, wahrscheinlich wütend. Dieser Ehrgeiz des Brüderpaares reizt die anderen. Die Frage, wer ist der Größte unter ihnen, ja, das hatten sie alle miteinander vornehm gesagt diskutiert. Sie hatten aber darüber richtig gestritten. Jesus kündigt sein Leiden an und die Schüler reagieren mit, wer ist der Größte von uns? Das können wir auch. Wir halten uns am besten zurück. Obwohl wir das manchmal ja auch denken, immer wieder die anderen, die nach vorne gehen, die immer wieder schnell sind mit dem Mund. Wir behalten unseren Ärger für sich, aber sind nicht immer gute Gedanken. Und was sagt Jesus eigentlich zu diesem ganzen Gespräch im Jüngerkreis? Was sagt er? Eigentlich gar nichts. Er hat mit allen unendliche Geduld. Er erträgt die kühne Frage der Zebedäus-Söhne. Gut, er versucht mit zwei Bildern was deutlich zu machen. Er hält den Ärger der anderen Jünger aus. Und an der Stelle sagt er kein Machtwort und stutzt sie nicht zurecht. Er hält seine Schüler aus. Er verurteilt sie nicht. Keinen einzigen verurteilt er. Er spricht kein Machtwort gegen sie, aber er spricht von seinem Auftrag, von seinem Messiasdienst. Und jetzt tut er es ohne Bild. Er stellt die Jünger, die Nachfolger, seine Schüler, also auch uns, ganz hinein in diese Welt, wie sie ist. Und macht deutlich, mit seinem Leiden und Sterben, dass unter ihnen, also für heute in der Gemeinde, ein ganz anderer Geist herrschen soll. Ein Geist, der ganz mit seinem Leben und dass er ans Kreuz geht, zu tun hat. Jesus spricht zu allen von den Herrschern dieser Welt, den Tyrannen, die es ja bis heute gibt. Und auf einmal wird der Bibel Text für uns hochaktuell. In dieser Welt wird regiert und es wird gelitten. Macht ausgeübt und andere müssen diese Macht ertragen. Was tun die die als Herrscher gelten, die sich gerne so nennen lassen und angesehen sein wollen? Was tun sie? Sie unterdrücken die Völker. Die Machthaber missbrauchen ihre Macht. Jesus redet sehr deutlich und völlig undiplomatisch. Oder findet ihr das etwa diplomatisch ausgedrückt? Sie missbrauchen ihre Macht, sie unterdrücken die Völker. Deutlicher geht es doch nicht. Das erleben wir bis heute. Wir nicht immer, aber andere dafür umso mehr. Aber bei euch. Also in der Gemeinde. Also schon im Kreis der ersten Jünger. Da gilt was anderes. Jesus spricht von der Regel oder sagen wir besser vom Geist, der unter seinen Nachfolgern in der Gemeinde, in seiner Gemeinde regieren soll. Der Geist des Dienens, sich für andere einsetzen. Also wenn Macht, dann eine mächtige Hilfe. Aus Macht heraus helfen, anderen dienen, dass sie zurechtkommen. Da sein, wo Not ist. Da sein, wo Dienst nötig ist. Keinen allein lassen. Da sein, wo gefragt wird. Da sein, wo Menschen ratlos sind. Da sein, wo gelitten wird. Da sein, wo gebetet wird. Da sein, wo von Jesus, von seinem Leben, von seinen Taten, von seiner Liebe gepredigt wird. Dieser Geist des Dienens in der Gemeinde hat mit seinem Dienst zu tun, mit seinem Leben. Das versteht Jesus als einen einzigen Dienst. Für uns, für viele Menschen. Ein Messiasdienst. Er ist ein Messias der besonderen Art. Nicht wie die Machthaber und Tyrannen dieser Welt. Er benutzt ja keine Machtmittel, keine Soldaten. Er setzt auch Gottes Macht nicht ein mit Legionen von Engeln, die ein für alle Mal auf der Erde mit dem Bösen und dem Unrecht aufräumen und Schluss machen. Jesus könnte doch alle Reiche der Welt haben. Aber damit hätte er ja seinen Auftrag verraten. Sein Gebet in Gethsemane wird lauten, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Die Gemeinde hat von Jesus ein eigenes Lebensgesetz. Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Sein eigenes Leben fasst er damit zusammen. Dienst für andere, Dienst für alle Menschen. Sein Leben, erst recht sein Sterben, so schwer das ist, auch so schwer zu begreifen das ist, ein Dienst für die Menschen. Seine Lebenshingabe, ein Dienst zur Erlösung der Welt. Vom Opfer spricht Jesus hier nicht. Das führt uns Menschen nur zu einem Missverständnis. Als müssten wir Menschen etwas geben, um Gott zu versöhnen, aus dem zornigen Gott wieder einen lieben Gott zu machen. Wir haben da gar nichts zu geben. Was sollten wir geben? Nein, es ist, diese biblische Denkform ist ganz andersherum. Es ist die ganz andere Richtung. Nicht Gott braucht Versöhnung, wir Menschen brauchen Versöhnung. Wir Menschen brauchen etwas, eine Hilfe, damit das Böse und das Unrecht endlich einmal aufhört. Wir brauchen Versöhnung, nicht Gott. Dieses Böse, dieses Unrecht, dessen Tiefe wir manchmal in Einzelschicksalen erfahren und darüber erschrocken sind und tief traurig, dies muss doch einmal ein Ende haben. Das muss doch bearbeitet werden. Das muss doch gereinigt werden, weggeschafft werden, beseitigt werden für immer. Der Menschensohn ist gekommen, sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Die Worte Jesu sind geformt vom Propheten Jesaja, mit dem sich Jesus sehr verbunden fühlt. Schon in seiner Antrittspredigt in Nazareth hat er zitiert aus dem Propheten, genau, Jesaja. Sein Leben hingeben, Lösegeld, alles geschieht für viele. Da diese Worte stammen alle von Jesaja. Jesus übernimmt die Aufgabe des Gottesknechts und stirbt für die vielen. Das ist die Sprache des Alten Testaments. Nicht wie ein Schlaumeier meinen könnte. Aha, nicht für alle, nur für viele. Nein, es ist die Sprache des Alten Testaments, die vielen, die unzählige Schar, der Sand am Meer, eine Menge, die kannst du nicht zählen. In unserer Sprache sind das alle, ohne Ausnahme. Wir können nichts geben, um unser Leben von Schuld belastet herauszulösen. Jesus gibt sein Leben für alle und das genügt, um zum Frieden mit Gott zu kommen, damit das eintritt, was ja unsere menschliche Sehnsucht ist. Endlich Frieden, endlich Gerechtigkeit. Keiner wird mehr benachteiligt. Alle Tränen werden abgewischt. Das Leben Jesu hingegeben, in den Tod gegeben als Lösegeld für viele. Damit umschreibt Jesus seinen Weg und sein Lebensende. Uns bleibt nur das Geschehen zu fassen, zu verstehen, sich davon berühren zu lassen, es anzunehmen. Jesu Messiasdienst, seine Lebenshingabe, für uns geschah es zur Erlösung der Welt. Er ist der Erlöser, Jesus, Gottes Sohn. Gottes Lamm erwählt zu tragen unserer Sünde Lohn. Danke, lieber Vater, du gabst uns deinen Sohn. Dein Geist gibt uns die Kraft zu dienen, bis er wiederkommt. Amen. Und das singen wir jetzt.
Danke dir, Roland Fleischer, dass du uns gedient hast heute mit der Auslegung des Wortes. Wir wollen nun Fürbitte halten, das Vaterunser beten und zum Segen. Und für diese Teile bitte ich, wem es möglich ist, aufzustehen. Vater im Himmel, du bist ein Gott des Lebens. Du willst keine Opfer mehr. Du willst, dass wir leben. Darum greif ein, halt die Hände derer zurück, die weiter Mensch und Schöpfung auf den Altären des Todes opfern wollen. Du hörst das Schreien der Opfer von Krieg und Terror. Du vernimmst das Weinen der Menschen in Israel und Gaza, die Klagen der Leidenden in der Ukraine und in Russland. Du hörst sie. Lass du ihren Schmerz die Herzen derer erweichen, die Gewalt verherrlichen. Greif ein. Du siehst die Angst der Bedrohten und aller, die um ihr Leben bangen. Vor deinen Augen bleibt nicht verborgen, wie Flüchtlinge auf Freiheit und Brot hoffen. Darum greif ein. Gib Chancen zur Sicherheit und schärfe die Gewissen derer, die über Rettungsmöglichkeiten entscheiden. Du siehst das Bemühen, die Folgen von geschehenen oder kommenden Katastrophen zu begrenzen. Du stärkst diejenigen, die sich selbst riskieren, um andere zu retten. Du gibst Mut mit jedem neuen Tag, sei er erfolgreich oder auch nicht. Du spürst unser Hoffen, du spürst unsere Sehnsucht nach Heilung für unsere Kranken, nach Trost für unsere Trauernden. Du spürst unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit in unserem Land. Du spürst unsere Sehnsucht nach Frieden in unserer Mitte und in aller Welt. Du bist unsere Hoffnung, erbarme dich unserer Sehnsucht. Greif ein. Du kennst den Glauben aller Menschen, du kennst das Vertrauen, das deine Gemeinde in dich setzt. Du tröstest alle, die sich mutig zu dir bekennen. Du bist Zuversicht und Zuflucht für die Deinen. Behüte sie heute und alle Tage. So bitten wir um Christi Willen und beten gemeinsam, wie er uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir stellen uns unter den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir Frieden. Amen.
Vor dem Postludium singen wir noch das Lied 106, Segne und behüte uns, die Strophen 1 bis 3.
Hier kommen die Bekanntmachungen. Zunächst ein Hinweis, die neue Werbepostkarte für Musik und mehr mit den Terminen bis August 2024 liegt aus und kann mitgenommen werden. Auf unserer Website ist ein Bericht zu finden über das Seminar Einfache Sprache und über die Aufräumaktion. Heute, nach dem Gottesdienst, ist der öffentliche Vorstand herzliche Einladung dabei zu sein. Am Montag ist wieder Tischtennis, am Mittwoch ist das Sprachcafé anders, wir feiern Nurus, herzliche Einladung mit dabei zu sein. Am Mittwoch ist auch wieder Feierabend und am Donnerstag ist dann wieder Seniorentreff. Und hier der Hinweis auf unsere Gottesdienste zu Ostern, am Karfreitag feiern wir um 15 Uhr Gottesdienst und am Ostersonntag um 10.30 Uhr. Und Carsten Hokema ist bis zum 26. März im Urlaub. Und jetzt sammeln wir unsere Kollekte ein und wünschen allen einen schönen Sonntag.
Ja, der Urlaub sei ihm gegönnt. Vielleicht noch ein Wort, bevor wir abschalten zu dem, was hier vorne steht. Das hat mit Nurus zu tun, was am Mittwoch im Sprachcafé gefeiert wird. Und das haben die afghanischen und iranischen Geschwister jetzt schon aufgebaut. Und Conny wird uns da noch ein bisschen mehr zu sagen.
Genau, das wollte ich euch kurz erzählen. Also im persischsprachigen Raum beginnt jetzt das neue Jahr zum Frühlingsanfang. Also am Mittwoch ist Nurus, das ist das iranische Neujahrsfest. Und traditionell dazu wird so ein Tisch aufgebaut, eigentlich mit 7 Dingen, die mit dem Buchstaben S auf Farsi anfangen. Und die stehen für verschiedene Dinge. Es wird aber auch ergänzt noch mit anderen Dingen. Fragt gerne unsere iranisch und afghanischen Geschwister, was genau das bedeutet. Also es sind Sachen, die stehen für das Leben oder für Freundschaft, für Geduld, Liebe. Ja, das ist einfach eine Tradition und guckt euch das gerne in Ruhe an, was da alles so Interessantes drauf ist und fragt unsere Geschwister, was es genau bedeutet.
Dankeschön. Und nun verabschieden wir alle, die uns an den Bildschirmen verfolgt haben und wünschen einen schönen restlichen Sonntag.